Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort vom 128. Deutschen Ärztetag in Mainz. Und vor mir sitzt Frau Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied des Bundestags in der Fraktion der Grünen und vor allem auch die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages. Hallo, Frau Dr. Kappert-Gonter.
Moin, Herr Gerlo.
Ja, Frau Dr. Kappert-Gonter, Sie sind eben beim Ärztetag als Referentin zum Thema Gesundheitsversorgung der Zukunft aufgetreten. Als Fazit der Diskussion, jetzt mal ganz global gleich am Anfang gefragt, wie können wir trotz Fachkräftemangels, trotz alternder Gesellschaft die Gesundheitsversorgung auf dem Niveau halten, wo sie jetzt ist oder vielleicht es sogar noch steigern?
So, aktuell ist es ja so, dass die Gesundheitsbedarfe, die Versorgungsbedarfe steigen. Das hat was damit zu tun, dass die Bevölkerung älter wird, insgesamt kränker wird. Die großen Krisen drücken auch auf die Gesundheit körperlich und seelisch. Und wir haben gleichzeitig die Entwicklung, dass sowohl ärztlich als auch pflegerisch und ansonsten fachkräftetechnisch wir eine Reduktion schon jetzt sehen und auch in Zukunft erwarten, sodass wir besser steuern müssen und den Patientinnen und Patienten besser helfen müssen, direkt dahin zu kommen, wo sie die bestmögliche für sie notwendige Versorgung bekommen. Und aus meiner Sicht, und so wird es jetzt ja wahrscheinlich auch der 128. Deutsche Ärztetag beschließen, kommt hier den Hausärztinnen eine ganz besondere Bedeutung zu, die nämlich zukünftig, so finde ich, sinnvollerweise primär Ansprechpersonen für ihre Patientinnen werden und dann auch entscheiden, welche fachärztliche Kompetenz hinzugezogen werden muss.
Die Stärkung der primärärztlichen Versorgung ist in der Tat ja jetzt ein Thema, auch beim Sachverständigenrat war das ja Thema. Mit welchen Maßnahmen will denn die Koalition das tatsächlich voranbringen? Es gibt ja so ein paar Vorhaben jetzt im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Ist das dann alles oder soll da noch mehr dazukommen? Erzählen Sie.
Aus meiner Sicht werden wir da noch weitere Schritte gehen müssen, auch gesetzgeberisch. Was jetzt im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz ja schon drin ist, ist die Pauschale für chronisch kranke Personen, die hausärztlich behandelt werden. Das halte ich für einen guten Schritt, um die hausärztliche Versorgung zu stärken. Aber künftig werden wir auch hier nochmal über andere Anreizsysteme reden müssen, um die hausärztliche Versorgung zu stärken. Und auch, das ist zumindest meine Position, das ist noch zu diskutieren innerhalb der Koalition, zu überlegen, ob man gesetzgeberisch nicht doch mehr Verpflichtung einführt, diese Ebenen in der Versorgung dann auch wirklich einzuhalten, dass also Patienten in der Regel zunächst zu einer Hausärztin, zu einem Hausarzt gehen müssen, bevor sie dann fachärztlich weiter behandelt werden können. Es sei denn, es handelt sich um Personen, die meinetwegen Rheuma haben, in anderer Weise chronisch krank sind und wo klar ist oder psychiatrisch erkrankt, dass es eine chronische Versorgung über eine fachärztliche Person geben muss.
Immerhin die Bonifizierung einer HZV, also wenn ein Versicherter sich einschreibt, die soll ja schon kommen, nicht?
Genau, das ist ein weiterer sozusagen Nudge, der da vorgesehen ist. Ich glaube aber, dass das nicht ausreichen wird. Wenn man das ernst nimmt, was hier heute besprochen wurde, und ich halte das für etwas wirklich Richtungsweisendes, was hier der Deutsche Ärztetag heute beschlossen hat, ja inzwischen beschlossen hat, vorhin noch stand es ja noch bevor, als wir das miteinander diskutiert haben, das ist schon ein großer Schritt, dass hier die gesamte verfasste deutsche Ärzteschaft sich darauf verständigt hat, über einen solchen höhere Verpflichtung erstmal über die hausärztliche Schiene gehen zu müssen. Das ist ja was Besonderes, was da gelungen ist. Das haben ja die Hausärztinnen gemeinsam mit den Fachärztinnen heute beschlossen. Das ist ja nicht jetzt allein hausärztlicher Verband, der das beschlossen hat. Und das, meine ich, gibt nochmal ein sehr, sehr starkes Signal rein in die Politik. Ich als grüne Gesundheitspolitikerin und auch ich als Ärztin, auch als Fachärztin, vertrete diesen Ansatz schon länger, weil wir einfach wissen, dass es nicht nur von den Ressourcen her relevant ist, dass die Patientinnen direkt in die richtige Versorgungsebene kommen, sondern eben auch, was die Qualität anbelangt. Und es ist ja nicht so, dass eine Patientin oder ein Patient unbedingt in die falsche Ebene möchte, sondern sie wissen es ja manchmal nicht besser. Und das heißt, es verbessert auch die Qualität der Versorgung, wenn es eine Hausärztin gibt, die auch einerseits festlegt, hier brauchen wir zusätzliche fachärztliche Expertise, die dann aber auch verbindlich die Befunde sammelt, auswertet und dann auch die Therapieempfehlung entweder in Kontakt mit den Fachärztinnen oder auch aus eigener Kompetenz heraus entwickelt und dann auch wiederum die Patientin begleitet, die auch durchhalten zu können. Von daher halte ich das nicht nur aus Ressourcengründen, sondern insbesondere aus Qualitätsgründen für die Versorgung, für einen substanziellen Schritt, der hier heute angeregt wird. Und das wird jetzt ein Signal oder ist schon ein Signal an die Politik. Und ich bin sehr entschlossen, das aufzugreifen.
Sie hatten noch ein Thema angesprochen heute Morgen. Das war das Thema Prävention. Was glauben Sie denn, was wäre tatsächlich da an Maßnahmen zu ergreifen, auch durch die Koalition, um das wirklich zu stärken? Sie hatten ja auch Steuern zum Beispiel angeführt. Und was davon ist auch tatsächlich in der Koalition durchsetzbar? Das ist ja dann die zweite Frage, oder?
Man muss sich vor Augen führen, dass wir in der Akutmedizin sehr, sehr gut sind in Deutschland, in der Versorgung von chronisch Kranken mal besser, mal schlechter, aber insbesondere im Bereich Prävention sind wir einfach nicht ausreichend gut in Deutschland und wir setzen auch, was unsere präventiven Maßnahmen anbelangt, noch zu sehr auf diesen Impuls von Verhaltensänderung der Einzelnen. Was wir aber brauchen, ist mehr Verhältnisprävention, also wirklich sagen, make the healthy choice the easy choice. Das, was einfach deutlicher für die Bevölkerung dann zutage tritt und auch leichter wird. Das sind Fragen von Stadtentwicklung, von Verkehrspolitik, aber wo Sie Werbung und Steuern ansprechen, wir wissen, dass über die Nichtraucherschutzgesetze und insbesondere auch das Tabakwerbeverbot es eine Reduktion von Menschen gibt, die Tabak zu sich nehmen. Das ist einfach so, dass auch weniger Menschen anfangen zu rauchen, wenn nicht mehr großflächig geworben wird. Aus meiner Sicht brauchen wir auch eine höhere Besteuerung von Alkohol, wir brauchen eine höhere Besteuerung von Zucker, wir brauchen auch eine Restriktion von Werbung im öffentlichen Raum für Alkohol. Mein Eindruck ist nicht, dass das in der aktuellen Koalition etwas ist, was sich noch in dieser Legislatur umsetzen lässt. Ich bin aber der Auffassung, dass es notwendige Schritte für mehr Verhältnisprävention sind, die dann ja auch der Gesundheit der gesamten Bevölkerung zugutekommt. Und da haben ja die Ärztinnen und Ärzte eine ganz starke Stimme, weil die einfach eine hohe respektiert sind, was ihre Gesundheitskompetenz anbelangt. Und wenn hier auch vom Deutschen Ärztetag solche Aufforderungen oder solche Signale zumindest ausgingen, das wäre schon sehr hilfreich.
Da ist auch schon einiges gekommen. Sogar schon vor einigen Jahren kamen ja solche Beschlüsse teilweise. Insofern haben Sie da, glaube ich, Verbündete, sagen wir mal. Weiteres Thema war die Notfallreform, die Sie heute angesprochen haben. Und Sie haben besonders darauf hingewiesen, dass die Notfallreform koordiniert werden müsse mit der Rettungsdienstreform. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann muss man ja eigentlich gleich auch die Krankenhausreform mit dazu nehmen. Denn wenn das nicht koordiniert wird miteinander, dann wird das alles nichts. Wenn man jetzt sich den Zustand der Gesetzgebung aktuell anschaut, da ist ja unheimlich viel jetzt angestoßen worden, noch gar nicht so viel im Parlament, also bei Ihnen, sondern noch davor. Wie kriegen Sie das denn überhaupt koordiniert, dass das am Ende tatsächlich abgestimmte Entwürfe
gibt? Sie haben völlig recht, dass die Krankenhausstrukturreform, die Notfallreform und die Rettungsdienstreform quasi drei Seiten eines Dreiecks sind und das Transparenzgesetz, was ja schon Gesetzesrang hat, wäre das vierte. Von daher hängen die alle miteinander zusammen. Wir können aber auch eine Notfallreform parallel zu einer Rettungsdienstreform auf den Weg bringen, bevor die Krankenhausstrukturreform umfassend umgesetzt ist. Sinnvoll wäre es, parallel zu machen. Das haben wir ja als Deutscher Bundestag nicht alleine in der Hand. Ne? Auch für die Notfallreform und die Rettungsdienstreform muss man natürlich mit den Ländern hier Hand in Hand gehen. Und gerade was den Rettungsdienst anbelangt, auch noch außerhalb des Gesundheitsbereiches Zustimmung generieren. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass so wie wir es jetzt aktuell machen, ist die Qualität für die Notfallversorgung in Deutschland eben nicht so gut, wie sie sein könnte. Und wir verbrauchen zusätzlich relativ viel, vor allem Personalressourcen, auch dann finanzielle Ressourcen, aber vor allem Personalressourcen. Das heißt, eine evidenzbasierte, bessere Abfrage, bevor überhaupt eine hilfesuchende Person in die Notfallambulanz kommt, schon in einer integrierten Leitstelle, das würde enorm viel Wege sparen, aber vor allem würde es Leid sparen, weil dann nur die Menschen, oder anders gesagt, weil die Menschen, die dort anrufen, dann sofort die Nachricht bekommen, sie müssen tatsächlich direkt in die Notfallambulanz fahren oder sie müssen sogar den Rettungsdienst rufen oder sie können warten und morgen zu ihrer Hausärztin gehen oder auch das erfordert keine ärztliche Intervention. Das wäre ja noch die nächste Ebene und das brauchen wir dringend. Andere Länder sind da schon viel weiter und nochmal gesagt, das erhöht die Qualität und es vermindert sie nicht. Wenn man das jetzt parallel schafft, das auf den Weg zu bringen, dann geht es einerseits zentral um die integrierten Leitstellen und den gemeinsamen Tresen. Es muss aber auch verknüpft werden damit, dass wir ein breiteres Spektrum dann an Versorgungsstruktur anbieten für die Leute, denen wir sagen, du musst jetzt nicht in die Notaufnahme, du musst nicht in die Klinik. Und das muss mehr sein als auf der einen Seite eine hausärztliche Praxis oder der Notarzt. Wir brauchen flächendeckende Krisendienste oder auch Mental Health Coaches für Personen mit seelischen Krisen und auch andere niederschwellige Anlaufstellen für die Personen, die nicht primär jetzt eine Ärztin suchen, sondern vielleicht einfach ein soziales Problem haben.
Zieht denn da die Koalition tatsächlich am Ende an einem Strang in diesem
Themenfeld? Den Eindruck habe ich. Ich habe den Eindruck, dass wir da im Gesundheitsausschuss insgesamt hier tatsächlich auch mit den Kollegen der demokratischen Oppositionsparteien zumindest ein gemeinsames Bewusstsein haben, dass wir dringend eine Notfallreform und eine Rettungsdienstreform benötigen und dass die auch parallel gehen soll, wie die dann im Einzelnen ausgestaltet wird. Das ist tatsächlich noch Gegenstand politischer Beratungen. Das war ja schon in der letzten Legislatur etwas, was dann schließlich nicht gelungen ist. Aus meiner Sicht sind wir da aber zum Erfolg verurteilt, weil so wie es jetzt ist, ist es eben nicht die Qualität, die wir möchten für die Bevölkerung und wir haben auch nicht die Ressourcen, das dauerhaft so zu machen, wie es jetzt dysfunktional passiert.
Vielleicht als letztes Thema, Sie haben die Regionalisierung auch angesprochen als einen Faktor. Die ist ja jetzt gerade erst aus dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz rausgefallen. Welche Maßnahmen, glauben Sie denn, kann man da noch in dieser Legislaturperiode durchsetzen, umsetzen auch?
Ich bedauere das, dass diese Aspekte von Primärversorgungszentren und auch Gesundheitsregionen jetzt erstmal aus dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung rausgefallen sind. Sie kennen den Hintergrund, da hat der Minister sich ja auch öffentlich zu geäußert, dass das im Kabinett einfach Dissense gab und der Minister gesagt hat, bevor er das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz überhaupt jetzt nicht ins parlamentarische Verfahren bekommt, dann eben in dieser reduzierten Variante. Ich hoffe, dass es uns im parlamentarischen Verfahren gelingen wird, hier die regionale Versorgungsstärkung, also die verpflichtendere oder wie soll ich sagen, die verbindlichere, das ist eigentlich das Wort, was ich suchte, zu implementieren, dass wir verbindlichere Zusammenarbeit in den Regionen zumindest mal entwickeln zwischen ambulant und stationär, aber auch zwischen der hausärztlichen und der fachärztlichen Schiene und darüber hinaus mit nichtärztlichen Gesundheitsberufen. Der ganze Bereich der Community Health Nurse, niederschwelligen Anlaufstellen für so Gesundheitsberatung, wenn es erstmal nur darum geht, wo muss ich, an welche Kasse muss ich was melden oder wo finde ich Pflegeberatung, wo finde ich Stillberatung. Das sind alles Dinge, die müssen nicht, das sind nichtärztliche Tätigkeiten, die jetzt noch zu häufig in den hausärztlichen Praxen erbracht werden müssen, weil es eben einfach keine andere Struktur gibt. Aber aus meiner Sicht sollten wir die ärztliche Kompetenz für das nutzen, was auch primär ärztlich ist, sodass ich hoffe, dass wir im parlamentarischen Verfahren da zumindest noch Aspekte wieder reinverhandeln können. Das parlamentarisches Verfahren heißt dann ja, dass man sich zuvörderst innerhalb der Koalition einigen muss mit den GesundheitspolitikerInnen der drei Koalitionsfraktionen, wie viel da möglich ist, das wird man sehen. Für mich als Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen sind das wichtige und relevante Bausteine und ich hoffe, dass uns da noch was gelingt.
Dann als allerletzte Frage, wagen Sie eine Prognose, welche Reformprojekte, die Legislaturperiode geht ja jetzt langsam dem Ende entgegen, also Sie haben ja noch 1,5 Jahre knapp, aber was glauben Sie, welche Gesundheitsreformprojekte kriegen Sie noch durchs Parlament? Haben Sie da schon eine
das
Idee?
Das GVSG, davon dürfen wir ausgehen und ich sehe es prioritär, dass wir die Notfall- und Rettungsdienstreform noch hinbekommen. Und ich halte auch die Krankenhausstrukturreform für elementar, weil ja aktuell auch Krankenhäuser schließen müssen unter dem ökonomischen Druck, die wir eigentlich in der Versorgung auch künftig noch brauchen. Und aus meiner Sicht können wir es uns gar nicht leisten, diese Reformen jetzt noch auf die lange Bank zu schieben. Und ich gehe davon aus, dass wir auch noch ein Suizidpräventionsgesetz bekommen. Das hatte ja der Deutsche Bundestag mit einer überwältigenden Mehrheit beschlossen, dass erstens eine Suizidpräventionsstrategie vorgelegt werden muss. Die ist ja letzte Woche vorgestellt worden. Das ist elementar wichtig, weil wir im Moment sehen, wie Suizide auch zunehmen. 10.000 Personen, die pro Jahr Suizid begehen, das darf ja nun niemanden kalt lassen. Und in diesem Antrag war eben auch ein Suizidpräventionsgesetz gefordert. Das hat der Minister jetzt auch im Zuge dessen, dass er die Suizidpräventionsstrategie vorgestellt hat, angekündigt. Und auch da werde ich sehr vehement hinterher sein, dass das noch kommt.
Okay, vielen Dank, Frau Dr. Kappert-Gonter. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe gehört, Sie treffen sich hier gleich mit einer Delegation aus der Ukraine. Das ist ja für den Ärztetag nicht ganz untypisch, dass da auch viel internationale Delegationen mit unterwegs sind und dass da die Verbindungen geknüpft werden über die Landesgrenzen hinweg. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch für das Gespräch und füge noch an, wegen der ukrainischen Delegation, dass ich mich darüber wirklich sehr freue, dass ich die gleich noch treffe, weil ich vor wenigen Wochen als amtierende Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit in die Ukraine gereist bin, mich da mit meinen ukrainischen Kolleginnen und Kollegen getroffen habe, auch mit der Vizeministerin für Gesundheit der Ukraine, die ich jetzt hier gleich wiedersehen werde. Und dass wir sowohl ärztlich als auch gesundheitspolitisch diese Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung im ganzen Bereich Gesundheitsversorgung, aber insbesondere auch Versorgung von seelisch kranken Menschen unterstützen und stärken. Das ist mein Herzensanliegen. Von daher freue ich mich tatsächlich sehr, dass ich da gleich noch Kolleginnen und Kollegen auch wieder treffen werde.
Alles Gute für Sie und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.